In einer kleinen Gemeinde in Odessa, in der Ukraine, steht in goldenen Buchstaben oben geschrieben, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Ein befreundeter Pastor erzählte mir, dass man von nahezu jedem Platz in der Gemeinde nur lesen kann, er ist nicht hier. Ich habe eine gute Nachricht heute Morgen. Er ist hier. Er hat den Tod besiegt. Er ist auferstanden. Er sitzt zur Rechten Gottes. Er ist Gott für Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Halleluja. Die ganze Welt feiert heute. Ja, manche feiern, ich weiß nicht, manche glauben, dass heute der Osterhase zur Welt kam. Gibt ja so lustige RTL-Umfragen jedes Jahr wieder. Und so manch einer sagt, ja, da kam, glaube ich, der Osterhase zur Welt. Wir sind überzeugt davon, dass das Grab leer ist, dass er auferstanden ist und heute mitten unter uns ist. Ich habe vor einigen Wochen gelesen, ein großer Artikel in der Zeitung Die Zeit, was sollen wir glauben? Und man hat führende geistliche Leiter gefragt, was ist die Essenz, was ist das Zentrum des christlichen Glaubens? Die 10 Gebote? In welche Regeln? Und alle waren sich einig über wenige Fakten. Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Er starb an einem Kreuz, um unsere Schuld zu vergeben. Am dritten Tag wurde er von Gott auferweckt und er lebt in alle Ewigkeit. Das ist das Zentrum unseres Glaubens. Amen. Das Zentrum unseres Glaubens sind keine Regeln, ist keine Moral, ist nicht mach hier, besser tu dort und so weiter. Es ist eine Person, die lebt und dem alles möglich ist. Eine Person, die uns unendlich liebt und die ein Verlangen hat, dass wir mit ihm in der Ewigkeit leben. Johannes 11, kurz bevor er gekreuzigt wurde, kurz bevor er zurückkam, sagte Jesus Folgendes, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, das gilt auch für dich heute Morgen, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Welch eine Hoffnung, oder? Unser Gott lebt. Er hat den Tod besiegt. Paulus schreibt an die Korinther, wäre Jesus Christus nicht auferstanden, so wäre unsere ganze Predigt, auch heute Morgen meine, hätte keinen Sinn und unser Glaube wäre wertlos. Dann sind wir Spinner, dann sind wir Menschen, die einem Märchen glauben und sollten besser heute nach Hause gehen. Aber wenn Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, ist das die Revolution. Dann ist das das Größte, was je in der Menschheitsgeschichte geschehen ist. Und das gilt für dich und für uns. Und da ist so viel Hoffnung für dich und für uns, dann ist es die Revolution. Wenn er nicht von den Toten zurückgekommen ist, dann zerfällt der ganze christliche Glaube, dann war es das. Dann stimmt vielleicht der ProSieben-Bericht, dass er nach Indien gekehrt ist, dass er gar nicht tot war und irgendwo in Indien dann gestorben ist. Es gibt ja lustige Geschichten über Jesus, aber wir glauben nicht, dass er irgendwo in Indien gestorben ist, sondern dass er an einem Kreuz aus Liebe gestorben ist, am dritten Tag von den Toten auferstanden ist und lebt. Wenn er nicht auferstanden wäre, alle Märtyrer dieser Welt, die für Jesus Christus gestorben sind, sie hätten ihr Leben umsonst gegeben. In dem letzten Jahrhundert sind mehr Menschen denn je für ihre Überzeugung, dass Jesus Herr ist, gestorben. Ich frage mich, warum Leute, warum die Regierung in China harmlose Pastoren, nicht irgendwelche Bombenattentäter, Pastoren ins Gefängnis stecken. Warum? Weil sie eine Botschaft haben. Dieser Christus ist auferstanden und erlebt und diese Botschaft ist gefährlich. Ja, Amen. Wenn er nicht auferstanden wäre, sie würden leiden für etwas, was es gar nicht gibt. Aber Jesus ist auferstanden und er lebt in alle Ewigkeit und er hat bewiesen, dass er Gottes Sohn ist. Was für eine fantastische Nachricht am Ostersonntag. Am Tod Jesu gibt es keine Zweifel. Die Römer, die das ständig gemacht haben, die waren sich sicher, das war ihr Job. Sie haben jedes Wochenende nahezu Menschen gekreuzigt, das konnten sie, ich weiß nicht wie oft, aber das war jetzt gerade mal Werners Annahme. Aber sie haben es öfters getan Und sie waren sich sicher, als Jesus am Kreuz hing, man vergewisserte sich nochmal, der Soldat kam mit einem Speer und stieß ihn in die Seite, Wasser und Blut kam heraus. Das ist ein deutliches Zeichen. Herr Doktor, tot, oder? Ja. Jesus war tot. Jesus wurde nicht reanimiert. Er war absolut tot. Man tat ihn in ein Grab. Ein großer Stein wurde vor den Eingang des Grabes gerollt. Und jetzt schaut mal, eine Hundertschaft römischer Soldaten bewachten ein Grab. Man fürchtete diesen Jesus. Und dann geht eine Botschaft heute noch um die Welt. Das Grab ist leer. Jetzt sagen manche, ja, der Jesus, der tote Jesus wurde gestohlen. Der Leichnam wurde gestohlen. Aber ist das so? Hat man nur einen toten Jesus geklaut? Und wir alle glauben an ein Märchen? Ich möchte euch mal Folgendes sagen. Es gibt ja nur drei Gruppen, die hätten den toten Jesus stehlen können. Erstens die Römer. Ich habe mir Freitagabend nochmal die Passion Christi von Mel Gibson zu später Stunde angeschaut und musste das auch sehen in dem Film. Die Römer, sie hatten überhaupt kein Interesse, den toten Jesus zu klauen. Ganz im Gegenteil, sie bewachten das Grab. Sie machten das Grab sicher. Sie haben noch nicht das Grab bewacht und hinten im Notausgang den toten Jesus geklaut. Sie wollten, dass Frieden ist in Palästina. Die Römer, die hatten mehr Interesse am Dorf von Asterix und Obelix. Nein, Spaß. Die Römer hatten überhaupt kein Interesse, dass es dort wieder eine Revolte gibt. Die Juden, auch sie hätten den toten Jesus klauen können. Ganz ehrlich, meint ihr, das hätten sie getan? Die Juden, das waren die Letzten, die wollten, dass die Jünger hinauszogen und verkündigten, Jesus ist von den Toten auferstanden. Niemals hätten sie den toten Leichnam Jesu gestohlen. Spätestens in dem Augenblick, als Petrus und Co. in Jerusalem standen und verkündigten, Jesus ist von den Toten auferstanden. Wisst ihr, was die Juden gemacht hätten? Hätten sie den Leichnam Jesu gestohlen. Sie hätten den toten Leichnam mitten auf dem Marktplatz von Jerusalem gestellt und gesagt, hier könnt ihr ihn anfassen. Er ist Mäuschen tot. Euer Jesus ist tot. Und das sagen heute viele noch. Euer Gott ist tot. Aha. Und die Letzten, die ihn hätten stehlen können, es wären die Jünger gewesen. Aber schauen wir uns die Jünger an. Sie waren verängstigt. Petrus hatte so viel Muffe gehabt, dass er selbst vor einer Frau sagte, ich kenne ihn nicht. Er hatte ihn verraten. Sie haben sich eingesperrt. Sie hatten Angst. Sie sind geflohen. Alle. Unsere Jünger sind nicht die kühnen Helden. Wir auch nicht, oder? Trotzdem gebraucht Gott uns. Die Jünger hätten niemals den toten Jesus stehlen können. Wisst ihr, warum nicht? Nahezu jeder der Jünger ist für seine Überzeugung, dass Jesus lebt, gestorben. Meint ihr, ein Petrus hätte sein Leben gegeben, wenn er doch wusste, dass die Leiche Jesu in Jerusalem im Keller ihrer Gemeinde verwest? Nein. Niemals wäre ein Petrus solch einen Weg gegangen und die anderen Jünger auch nicht, ihr Leben hinzugeben für eine Überzeugung, wo sie doch wussten, das ist ein Märchen. Keiner hat den toten Jesus aus dem Grab gestohlen. Gott hat ihn am dritten Tag auferweckt und er lebt. Amen. Gott hat ihn auferweckt und er lebt heute noch. Das Zweite, was wir sehen, warum wir sehr überzeugt sind, dass dem so ist, seine Jünger sahen ihn. Jesus zeigte sich über 40 Tage den 11 Jüngern, manchmal auch größeren Gruppen, bis hin zu 500 Menschen. Hatten die kollektiv alle eine Halluzination? Nein. Paulus schreibt, als der Auferstandene hat er sich zuerst Petrus gezeigt, dann den Aposteln, dann aber mehr als 500 Brüdern zur gleichen Zeit. Und die meisten von ihnen leben heute noch. Wow, welch ein Frontalangriff. Auf all die, die sagen, Gott ist tot, zu sagen, die meisten leben heute noch. Das bedeutet, hallo, Tagesspiegel aus Korinth, fahrt doch hin, ihr Journalisten, interviewt die Jünger. Die werden sich schon irgendwann in Lügen verstricken, wenn das alles nicht stimmt. Aber er hat mit einer Überzeugung geschrieben, diese Jünger, 500, haben ihn gesehen. Ihr könnt sie befragen. Und alle können von einem berichten, dass sie den Auferstandenen erlebt haben. Die Jünger waren total verändert. Stellt euch vor, sie waren verängstigt. Alle sind weggelaufen. Und jetzt standen sie auf dem Marktplatz und predigten kühn: Jesus Christus lebt. Aus Leuten, die aus Angst sich eingeschlossen haben, wurden Männer, die mit Überzeugung von der Auferstehung Christi berichteten. Das macht kein Leichnam, oder? Das macht kein toter Jesus, der im Grab der Gemeinde liegt. Das ist nur möglich, weil er verstanden ist. Petrus schreibt: Wir haben euch keine schönen Märchen erzählt und ich erzähle euch heute Morgen auch keine schönen Märchen. Sondern Petrus schreibt: Wir berichten euch von der Macht unseres Herrn, Jesus Christus, und von seinem Wiederkommen. Mit unseren eigenen Augen haben wir ihn in seiner ganzen Größe und seiner ganzen Herrlichkeit gesehen. Petrus predigte kühn vor 3000 Menschen. Sie waren bereit, hierfür ihr Leben zu geben. Unser Jesus lebt heute und wir können an seine Kraftquelle angeschlossen sein. Ostern ist mehr als ein Bekenntnis. Ostern ist mehr, als dass der Pastor vorne sagt, er ist auferstanden, und die ganze Gemeinde sagt wahrhaftig, er ist auferstanden. Das ist wunderbar. Aber Ostern bedeutet, wir begegnen dem Auferstandenen. Das ist mehr als nur ein Bekenntnis, als zu sagen, er ist auferstanden. Wir begegnen ihm. Und er ist hier heute Morgen. Und dieser Glaube an diesen auferstandenen Jesus hat Kraft. Was sehen wir? Nummer eins, die Schuld ist beglichen. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wir wären alle noch in unserer Sünde, die uns für ewig von Gott trennt. Dann hätten wir bloß Moral, Weltverbesserung, streng dich an, versuch ein besseres Leben zu leben. Von vielen Kanzeln wird nur noch über soziale, ethische, politische Themen gepredigt. Warum? Das habe ich neulich in einem Bericht gelesen, das fand ich sehr originell. Weil manch ein Pastor noch glaubt, dass Jesus im Grab liegt. Und dann schrieb dieser Mann, ich zitiere ihn nur, das kommt nicht von mir: Diese Pastoren sollten besser ein Kochbuch studieren als die Bibel, dann wüsste die Gemeinde wenigstens, was sie am Sonntag kochen sollte. Der Auferstandene, das ist unsere Botschaft. Der Jesus, der heute wirkt, der heute deine Schuld vergeben kann, der dich erlösen kann und freimachen kann. Paulus schreibt, Christus hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen uns so schwer belastete, eingelöst und für ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelt. Hier ist Hoffnung für dein Leben. Er starb, um dich zu erlösen, um dich freizumachen, um deine Schuld zu vergeben. Das nächste, was uns Ostern sagt: Der Tod ist besiegt. Jetzt könnt ihr da wenigstens mal grinsen. Also ich meine, der Tod ist besiegt, heißt doch für uns, ich weiß nicht, wie es mir bei diesem Gedanken geht, wenn ich drüber nachdenke, ich werde in Ewigkeit leben. So können wir gar nicht denken, oder? Als kleiner Junge habe ich immer gedacht, wo ist denn das Weltraum zu, der Weltraum zu Ende? Irgendwann kommt ein Schild, Ende. Und was kommt danach? Ja, weiß ich auch nicht. Wie ist es denn mit Zeit? Ja, wir denken, ja, wir leben, heute ist man ja begeistert, wenn man 100 wird. Wir leben von Ewigkeit zu Ewigkeit. Kannst du das erklären? Ich kriege manchmal Angst bei dem Gedanken, aber ich bin völlig fasziniert auf der anderen Seite, wenn ich weiß, ich werde die Ewigkeit bei dem Gott verbringen, der mich unendlich liebt. Und seine Liebe hat er erwiesen am Kreuz. Die feiern wir Ostern. Das ist die Wissenschaft der, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, der Kryogenik. Kennt ihr das? Nicht? Braucht ihr nicht kennen. Also die frieren Leichen ein, damit sie eines Tages wieder zum Leben erwecken können. Das machen nur Menschen, erstens, die Angst haben vor dem Tod, und das sind viele, aber zweitens, und deswegen sind es nur noch wenige, die sich das leisten können. Das Ganze kostet $120.000. Und das machen Menschen, die sich sagen, ich werde mich einfrieren lassen und ich werde vielleicht in 400 Jahren wieder aufgetaut werden und dann hat man das Rezept gefunden gegen den Tod. Ganz im Ernst, das machen Menschen. Aber die Wissenschaft kann forschen und forschen und forschen und sie finden kein Rezept gegen den Tod. Du kannst $120,000 investieren. Ich sage dir, es wird dir nicht helfen. Aber du kannst heute Morgen dein ganzes Vertrauen, deinen ganzen Glauben auf Jesus Christus setzen. Er hat den Tod schon besiegt. Du brauchst heute Morgen keine $120,000, sondern du kannst diese Gewissheit haben, Jesus Christus lebt. Als ich vor 24 Jahren mein Leben Jesus gegeben habe, ich kam aus einem sehr säkularen Hintergrund, ich habe nicht viel kapiert, ich wusste nur eins, er liebt mich, er ist real, er starb für mich. Und wenn ich an ihn glaube, bin ich die Ewigkeit bei Gott. Ich hatte keine $120,000. Hab sie immer noch nicht. An dem Abend bin ich nach Hause gesprungen vor Begeisterung, weil ich wusste, ich werde die Ewigkeit bei Gott sein. Wisst ihr, wir haben solch eine Hoffnung und tun manchmal so, als wäre sie nicht real. Wir sind manchmal so aufs Diesseits gerichtet und denken, das hier ist alles. Aber wisst ihr, unser Leben hier ist wie ein kleiner Krümel an einem unendlichen Sandstrand. Diese 80, 90 Jahre im Vergleich zur Ewigkeit ist gar nichts. Wir haben so etwas vor uns, wir haben solch eine Hoffnung. Und manchmal will der Teufel uns die Hoffnung stehlen. Das bedeutet, die Kraft des Auferstandenen zu erfahren. Der Tod ist besiegt. Paulus triumphiert in 1. Korinther 15. Tod, wo ist dein Sieg? Wo ist dein Stachel? Da waren Männer und Frauen, die hatten keine Angst vor dem Tod. Ich habe Jahre im Krankenhaus gearbeitet. Ich habe Menschen sterben sehen. Einige. Ganze Reihe Menschen habe ich beobachtet, wie sie gestorben sind. Ich habe Menschen gesehen, die geflucht haben. Eine Frau, die mit Kaffeetassen geworfen hat in den letzten Minuten ihres Lebens. Die sowas von entsetzlich. Die kämpfte, die ringte, sie hatte Angst. Ich habe Menschen gesehen mit strahlenden Augen und einem tiefen Frieden, die gesagt haben, gleich bin ich bei Gott. Welch eine Kraft. Das nächste, was wir glauben, ist, dass dieser Glaube Inhalt besitzt. Weil Paulus schreibt, ohne Auferstehung ist unser Glaube inhaltslos. Dann ist es nur, ja, Jesus, das war ein vorbildlicher Mensch. Der hat gute Taten getan, deswegen tun wir das auch. Aber das nützt nichts, wenn es nicht der Auferstandene ist. Wen wundert es dann, wenn der Glaube nur noch auf so eine niedere Ebene relativiert wird, dass der Theologe Drewermann konsequenterweise Hänsel und Gretel tiefenpsychologisch auslegt? Weil man die Geschichte kann man genauso interpretieren wie die Bibel. Jesus lebt nicht nur als ein Gedanke in unserem Kopf. Wisst ihr, Elvis Presley ist tot, oder? Bei vielen Elvis Presley-Fans lebt er weiter. Sie hören die Schallplatten. Und in ihren Gedanken, Elvis lebt weiter. Ist Jesus so ein Elvis für uns? Wir kommen zusammen, wir trösten uns ein wenig, wir hören seine Aussagen, was wir tun sollen. Wenn das der Inhalt unseres Glaubens ist, ganz ehrlich, dann lasst uns das Christentum über Bord schmeißen, dann hat das keinen Sinn. Unser Glaube gründet sich auf eine reale Person. Auf Jesus, der den Tod besiegt hat. Unser Glaube hat Inhalt. Aber nicht nur Inhalt an Geboten, sondern Inhalt an einer Person, die wir begegnen können. Wir rennen nicht einer Idee, einer Vision, einem Hirngespinst nach, sondern unser Glaube ist real. Der Schauspieler Woody Allen sagte einmal, ich will nicht Unsterblichkeit durch meine Filme erreichen, nein, ich will Unsterblichkeit erreichen, indem ich nicht sterbe. Und genau das hat Jesus erreicht. Wenn du an Jesus Christus glaubst, heute Morgen hier, bist du unsterblich. Definitiv wird jeder von uns in den nächsten, ja manche schon in 10 Jahren sterben. Ganz ehrlich, euch möchte ich beglückwünschen, die in den nächsten 10 Jahren stirbt. Herzlichen Glückwunsch. Ernsthaft jetzt, ich weiß ja, vielleicht bin ich's ja. Ich hoffe nicht, ich will noch ein paar Jahre predigen. Aber dann seid ihr in der Ewigkeit. Wir tun immer so, als wenn wir Angst haben davor. Paulus sagt, ich möchte lieber sterben und bei ihm sein. Warum? Weil er schon mal oben war, weil er schon mal geschmeckt hat, wie die Herrlichkeit bei Gott ist. Weil er wusste, was auf ihn zukommt. Definitiv, in 100 Jahren ist hier jeder von uns tot, oder? Natürlich werden wir sterben. Natürlich ist unser Körper nicht unsterblich, aber unsere Seele. Das wahre Ich, deine wahre Persönlichkeit, wird die Ewigkeit bei Gott verbringen. Was für eine Hoffnung. Unser Glaube hat Inhalt. Und unser Leben erhält eine unbeschreibliche Kraft. Paulus schreibt, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Ja, manchmal brauche ich auch morgens so ein bisschen Auferstehungskraft. Das ist meistens Chibo oder Jakobs. Aber mein Leben braucht mehr als ein bisschen Auferstehungskraft der Firma Jakobs. Sondern was ich brauche, ist die Auferstehungskraft unseres Herrn. Die Kraft, die uns stark macht, die Jünger hat überwinden lassen durch die schwersten Situationen. Sie sind durchgegangen, haben die schwierigsten Dinge gemeistert und sind durchgegangen, weil sie den lebendigen Christus auf ihrer Seite hatten. Wisst ihr, wir haben nicht nur ein Buch mit Gesetzen, mit lass hier, mach dort, hilf ein wenig in Afrika, engagiere dich für Kinder in Not und so weiter. Das mag alles gut sein, aber das Zentrum unseres Glaubens ist eine Person, die uns liebt. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, die unser Leben verändert. Amen. Durch unseren Glauben an Jesus Christus sind wir mit dem allmächtigen Gott verbunden, der heute Morgen hier ist. Jesus lebt in Ewigkeit. Wisst ihr, wenn das alles nicht wahr wäre, dann hätte eine Janis Joplin recht. Vielleicht kennt ihr sie noch, die Älteren unter Garantie. Damals mit Jimi Hendrix und so weiter. Ihr Lebensmotto war, lebe intensiv und stirb früh. Und mit 27 starb sie an einer Überdosis Heroin. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann stimmt ihr Lebensmotto. Dann kaufen wir dieses Leben voll aus, weil es kommt nichts mehr. Es gibt nichts mehr, was danach kommt. Aber wenn es stimmt, dass dieses Grab leer ist, wenn es stimmt, dass Christus von den Toten auferstanden ist, dann haben wir eine unendliche Hoffnung. Und dann haben wir eine Botschaft, die ist so genial, dass sie Berlin hören sollte. Amen. Vielleicht rufen wir sie mal ganz laut. Unser Herr ist auferstanden. Das reicht noch nicht mal bis zur Kirchtür. Ich würde mal sagen, das sollte mindestens bis Gneisenaustraße kommen. Nochmal. Ja, das ist kurz vor Gneisenaustraße. Noch einmal. Amen. Unser Herr ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Er hat uns ewiges Leben gegeben. Er hat am Kreuz unsere Schuld auf sich genommen. Und deswegen können wir Ostern jubeln. Wir haben Zugang zu Gott. Wir haben im Himmel einen himmlischen Vater, der uns liebt. Wir haben durch Jesus Zugang zu ihm. Wir haben eine Hoffnung, die unendlich ist. Wir müssen nicht leben nach dem Lebensmotto von Janis Joplin. Lebe intensiv und stirb früh. Oder stirb spät, völlig egal. Sondern wir wissen, wir folgen ihm und leben in Ewigkeit. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du kennst ihn nicht persönlich. Und du sagst, wenn das wahr ist, wenn dieser Jesus am Kreuz gestorben ist für mich, wenn er auferstanden ist und lebt, ich möchte ihm begegnen. Es ist heute Morgen deine Stunde. Und so wie er vor 2000 Jahren am Kreuz seine Arme ausgestreckt hat aus Liebe, weil das sagt uns die Bibel, Jesus wurde nicht hingerichtet, weil ein Judas ihn verraten hat, weil die Römer, die Pharisäer es wollten, Jesus gab sein Leben aus Liebe. Und er tat es für dich. Und diese Hand, die er damals aus Liebe am Kreuz ausgestreckt hat, streckt heute Morgen hin zu dir. Und sagt, ich möchte, dass du mich kennenlernst. Lass uns aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass wir Ostersonntag feiern können mit solch einem Bewusstsein. Dieses Grab ist leer. Du bist von den Toten auferstanden. Du hast den Tod besiegt. Und er ist solch eine Hoffnung für uns. Du hast unser Leben mit Gott wieder in Ordnung gebracht. Da ist nichts, was uns anklagt, sondern du hast den Schuldschein, der gegen uns stand, am Kreuz zerrissen für immer und ewig. Wenn du merkst, heute Morgen ist Schuld in deinem Leben, bekenn sie ganz schnell, weil Gott ist treu und gerecht und vergibt deine Schuld, damit du dieses Osterfest so richtig genießen und feiern kannst und Gottes Gegenwart erleben kannst. Wenn du merkst, diese Freude ist aus deinem Leben verschwunden, streck dich aus hin zu Gott und lass dich neu erfüllen. Ich danke dir, Herr, dass da solch eine Freude ist, weil wir wissen, das Grab ist leer. Und wir können feiern heute Morgen, weil dieses Grab leer ist, weil du den Tod besiegt hast und in alle Ewigkeit lebst. Welch ein Fest, welch eine Hoffnung. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich kenne diesen Gott nicht persönlich. Wenn das stimmt, dass er aus Liebe zu mir sein Leben gab. Wenn das stimmt, dass er auch verstanden ist und lebt und er der einzige Weg ist, der zu Gott führt. Wenn er der einzige ist, der mir ewiges Leben geben kann, ich möchte ihm heute begegnen. Wenn du das machen möchtest, dann möchte ich jetzt für dich beten. Und ich frage, wer ist hier und möchte diese Entscheidung für Jesus treffen? Wer möchte sagen, ja, wenn das wahr ist, dass Jesus meine Schuld auf sich genommen hat, wenn das wahr ist, dass er das Grab verlassen hat und lebt und er der einzige Weg ist in die Ewigkeit zu Gott. Ich möchte ihm heute Morgen begegnen. Wenn du das möchtest, dann möchte ich jetzt für dich beten. Dann heb einfach mal deinen Arm als ein Zeichen vor Gott und sag, ja, Herr, wer ist hier? Wenn du das möchtest, dann möchte ich dich bitten, dieses einfache Gebet nachzubeten. Jesus, heute Morgen komme ich zu dir. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass du der Sohn Gottes bist, dass du auf diese Welt kamst, an einem Kreuz starbst aus Liebe zu mir. Ich glaube von ganzem Herzen, dass du am dritten Tage auferstanden bist und heute lebst. Komm du jetzt in mein Leben. Mach mein Leben neu und vergib meine Schuld. Ich nehme dich jetzt auf als mein Herrn. Ich danke dir, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin und ewiges Leben habe. Amen. Amen. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann jubelt jetzt der ganze Himmel. Dann ist Begeisterung bei Gott, weil er dich liebt. Wisst ihr, wir haben solch eine Hoffnung, weil das Grab leer ist. Unser Jesus lebt. Amen. Unser Jesus lebt. Amen.